Also darüber kann man sich einigen. Die Frage ist nur, warum lassen wir es nicht dabei? Der Tod Jesu am Kreuz, der Tod eines von vielen Menschen am Kreuz damals. Schlimm zwar und grausam, aber so war das nun mal. Vielleicht ein Symbol der Nächstenliebe, Symbol der Unbeugsamkeit. Ja, und irgendwie schon auch ein Tod für uns. Für uns zur Mahnung, für uns zur Inspiration, zur Ermutigung, zur Reinigung vielleicht. So, wie das nur echte Tragödien schaffen können. Also warum nicht dabei belassen? Es begreift doch kein Mensch, wie das Sterben Jesu einem anderen seine Sünde vergeben sollte, oder? Möchtet ihr hören, was Paulus dazu schreibt? Ihr habt jetzt auch gar keine Wahl. Also, Predigttext dieses Morgens, 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Könnt auch gerne hier vorne mitlesen. 1. Korinther 1 ab Vers 18. Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise. Die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott erscheint töricht und ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint schwach und ist doch stärker als Menschenkraft. Ganz schön leidenschaftlich, dieser Apostel, wenn es darum geht. Für ihn das Zentrum seiner Verkündigung. Das Kreuz war schon immer das entscheidende Symbol des Glaubens. Im Herzen des Evangeliums, im Herzen der guten Nachricht steht der Opfertod Jesu für uns. Doch was die christliche Kirche traditionell als gute Nachricht anbietet, gilt unserer uns umgebenden Kultur zunehmend als inakzeptable Nachricht und gar nicht so gut. Nach christlicher Überzeugung vergibt Gott Sünden auf den Tod Jesu hin, durch dieses Leiden seines Sohnes. Für viele Menschen ist das eine unvorstellbare, vielleicht sogar aberwitzige Vorstellung. Warum musste denn Jesus sterben? Und vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. War das wirklich ein Muss? Was sollte befreiend sein an der Vorstellung, dass da der beste Mensch, der jemals gelebt hat, grausam zu Tode gebracht worden ist? Die Griechen hätten das genauso gesehen, sagt Paulus. Schmerzen und Tod können niemals ein Zeichen des Göttlichen sein, sagten sie. Also lasst uns mal einen Blick auf diesen Hintergrund werfen, vor dem Paulus schreibt. Wir starten mal mit diesem Gedanken, was Menschen wollen. Was Menschen wollen. Griechenland war ja über Jahrhunderte die maßgebliche Kulturmacht der antiken Welt. Griechisch war für die Gebildeten erste Muttersprache oder erste Fremdsprache. Ja. Kann da jemand mithalten? Nicht. Ja, das war damals anders. Damit kam man durch. Ja, wer Griechisch konnte, der galt als gelesen und belehrt. Die alten Griechen sind verantwortlich für so manches, was uns heute noch wichtig ist. Für die Grundlagen der Demokratie, für bewundernswerte Architektur, für Grundlegungen in der Philosophie, für wichtige Geschichtsschreibung und, ob es dir nun gefällt oder nicht, für wesentliche Erkenntnisse in der Mathematik. Also die waren schlau, die Jungs und Damen. Die haben etwas zustande gebracht. Etwa ein Jahrtausend lang prägten sie die Wissenschaften und die Bildung. Ein Jahrtausend lang. Die hatten was drauf. Denen hat man nicht so leicht ein X für ein U vorgemacht. Zum Beispiel Demokrit, 400 Jahre vor Christus, stellte die Frage, kann man Materie eigentlich beliebig zerteilen oder gibt es irgendwann ein kleinstes Teilchen? Das nannte er Atomos. Ganz schön schlau. Aristoteles, 350 vor Christus, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe. Da haben wir nochmal eine ganze Weile länger gebraucht, um das zu verifizieren, um es überhaupt sagen zu dürfen. Oder Aristarch von Samos, 265 vor Christus, ist die Erde wirklich der Mittelpunkt des Weltalls und nicht etwa die Sonne? Oder mein Liebling, Eratosthenes, nicht nur wegen seines Namens, erkennte 220 vor Christus die Ekliptik und berechnet den Erdumfang und sagt, die Rotationsachse der Erde ist geneigt. Ohne Satelliten. Also, die Griechen fragen nach Weisheit, sagt Paulus. Ja, wohl wahr. Und die konnten das ziemlich gut. Und was sie von der Predigt über das Kreuz halten, können wir in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Paulus predigte nämlich auf dem Areopag, dem Marktplatz in Athen. Das war sowas wie eine antike Talkrunde da. Und als er von der Auferstehung Jesu spricht, fangen einige herzhaft an zu lachen. Andere sind etwas diplomatischer und sagen, darüber kannst du uns ja ein andermal mehr erzählen, Paulus. Ja, so. Nichts verstehen in Athen, würde ich sagen. Aber doch ein paar kommen zum Glauben, auch da unvorstellbar. Eine Gemeinde in Athen. Also die Griechen wollen mit denkerischen Leistungen überzeugt werden. Eine beeindruckende Konzeption, logische Schlüsse, bestechende Argumente, Beweisbares bitte. Sie waren überzeugt, Menschen können, weil sie etwas Göttliches in sich tragen, im Geiste zu Gott gelangen. Eigentlich ziemlich modern. Erlösung geschieht hier, durch Erkenntnis. Ein Messias, der sich mit vollem Körpereinsatz durch Leiden und Tod kämpft, ist nicht gerade ein philosophisches Meisterstück, sagen sie. Und die Griechen fragen nach Weisheit. Damals und heute. Also, was Menschen wollen, Weisheit und Wunder, sagt Paulus. Die jüdische Tradition der damaligen Zeit fordert Zeichen. Auch sie wollen gerne etwas sehen, etwas, das sich nicht widerlegen lässt, das vollkommen einsichtig und überzeugend ist, auf Nummer sicher gehen. Wenn Gott handelt, dann soll er das doch bitte so tun, dass man das auch auf Anhieb erkennt. Wenn es Gott ist, der hier redet, dann könnte er doch auch begleitend ein Meer teilen, einem Kaiser Nero auf die Nase hauen oder wenigstens seine Kirche unfehlbar machen. Das wäre doch schon mal was. Und wenn all das nicht geht, kann es wohl nicht weit her sein mit der neuen Lehre. Nur was sie übersehen dabei ist, dass Zeichen und Wunder allein diesen Glauben nicht tragen können. Der Vater möchte, dass wir vertrauen, auch wenn wir nicht sehen. Gott muss sich nicht beweisen. Was wäre das auch für ein kleiner Gott, der das müsste? Die Gemeinsamkeit dieser beiden Ansätze ist, beide Juden und Griechen möchten eine Demonstration der Überlegenheit haben. Die Erlösung Gottes darf sich nicht rein in irdischen Kategorien abspielen. Sie muss überlegen sein oder wenigstens so wirken, unangreifbar, überirdisch, geistig überlegen oder wenigstens machtvoll überlegen. Und ich glaube, so wünschen wir uns das eigentlich auch. Wenn wir wählen dürften, würden wir sagen, ja, macht Sinn. Dürfen wir aber nicht, sagt Paulus. Gott entscheidet. Und wie, das gucken wir uns als nächstes an. wie Gott handelt. Wie Gott handelt. Denn Gott widerspricht beiden. Er entscheidet sich gegen jede Form der Überlegenheit. Es wäre durchaus möglich gewesen. Wie sagt Jesus zu Petrus, als der gerade den Kopf des hohepriesterlichen Dieners ein Ohr schmaler gemacht hatte? Steck dein Schwert weg. Wenn ich wollte, würde ich meinen Vater im Himmel um Hilfe bitten. Der würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel senden. Eine Legion, etwa 6000 Soldaten, heißt 70.000 Engel. Die Sache wäre schnell entschieden gewesen. Aber Jesus sagt nein. Versteht ihr nicht? Es muss so kommen. Gott entscheidet sich gegen die Überlegenheit und für die Ohnmacht. Das ist so unverständlich und ein bisschen ärgerlich. Das ist der fundamentale Widerspruch Gottes gegen alle menschliche Weisheit. Jede menschliche Revolution geschieht, und das ist gut zu verstehen, um Leid und Elend zu entkommen. Aber Gott begibt sich hinein. Der Ort, von dem alle weg wollen, zu dem begibt Gott sich hin. Das Schicksal, das alle fürchten, Gott trägt es. Die ganze Schwere des Lebens, die die Griechen durch Denken überwinden wollen, Jesus nimmt sie auf sich. Die ganze Not der Erde, der die Juden durch Zeichen und Wunder entfliehen wollen, Jesus trägt sie. Also versteht ihr, das, wovon alle weg wollen, sei es durch Weisheit oder durch Erfahrung, aber Gott geht hin. Er sucht es. Und die Botschaft lautet: Im tiefsten Tal eures Lebens warte ich auf euch. Die schrecklichste Not dieser Welt kenne ich. Ich habe sie durchgestanden und am Ende überwunden. Mich beeindruckt dieses Bild, das schon vor einigen Jahren entstanden ist, im Anschluss an das Erdbeben 2010 in Haiti. Ein Bild, das so deutlich macht, wie verzweifelt die Lage von Menschen sein kann auf dieser Welt. Und es steht dafür. Es ist genau der Ort, an den Gott geht. Gott geht hin. Die, die wirklich unter der Not ihres Lebens leiden, werden nicht mit ein paar schönen Gedanken über ein erfüllendes Jenseits vertröstet. Sie müssen auch nicht erst ein Wunder erleben, um zu begreifen, wie Gott ist und dass er am tiefsten Punkt auf sie wartet. Er bringt mich durch im Leben und im Sterben. Das ist die Botschaft. Und wenn ich mich nach ihm ausstrecke, dann ist da eine Hand, die mich hält und nicht eine Idee zur Erklärung der Welt. Deshalb hat sich Gott entschieden, Mensch zu werden. Die Erlösung findet hier statt, auf der Erde. Sünde und Not spielen sich nicht nur in den Köpfen ab, und deshalb tut es die Erlösung auch nicht. Sie ist genauso anfassbar, wie es die Frucht war, die Adam verspeist hat, und wie die Faust oder der Stein, mit dem Kain zuschlug. Und wie die Peitschen der Ägypter auf den Rücken der Israeliten und die Götzenbilder, vor denen diese sich nachher niederwarfen. Sie ist genauso real wie deine Verletztheit und auch wie deine Unversöhnlichkeit, wie die Hilfe, die du gegeben oder verweigert oder die zynischen Worte, die du dir geleistet hast. Gott hat uns nie nur mit einer Idee von Vergebung abspeisen wollen. Dafür ist all das viel zu real. Jesus hat die Auswirkungen der Sünde tatsächlich, nicht nur metaphorisch, an Leib und Seele spürbar getragen. Und das waren Momente, in denen so gar nichts Erhabenes und Schönes und Gutes lag. Wir halten das nur schwer aus. An diesem Punkt weichen die meisten menschlichen Drehbücher eindeutig ab. Nur Gott fragt nicht nach unseren Drehbüchern. Er fragt nicht danach, wie wir es gerne hätten oder verstehen würden. Vielleicht etwas erhabener, jenseitiger, sodass alle Vorstellungen da noch irgendwie Platz haben. sondern er hat seinen eigenen Plan. Und der heißt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Wenn du dich darüber ärgerst, dann ärgerst du dich letztlich darüber, dass Gott nicht auf Distanz bleiben konnte. Das ist ein Zeichen der Liebe bei ihm. So handelt er. Egal, was Menschen sich ausdenken. Zum Schluss, worauf wir vertrauen können. Worauf wir vertrauen können. Mitte der 90er Jahre hielt eine protestantische Denomination eine theologische Tagung ab und einer der Redner sagte, ich glaube ja, wir brauchen diese Sühnetheologie nicht. Ich glaube, wir brauchen keine Kreuzigung und kein Blut und all diese makabren Sachen. Damit steht er nicht alleine da. Warum, so heißt das oft, predigen wir nicht einfach, dass Gott ein Gott der Liebe ist und fertig? Die Antwort ist, wenn wir das Kreuz wegnehmen, haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Was würdest du von einem wirklich guten Freund erwarten, wenn du in Not geraten bist? Dass er an deiner Seite ist, oder? Egal, ob du dir die Suppe vielleicht selber eingebrockt hast oder nicht, ein Freund ist da. Er wäscht dir vielleicht den Kopf, aber er ist da. Worauf verlassen sich kleine Kinder, wenn sie nicht mehr weiter wissen, vom Rad gefallen sind oder vom Nachbarskind eins auf die Nase gekriegt haben? Na klar, dass sie zu den Eltern kommen können und da Rat und Trost kriegen. Also was erhoffen wir von Gott, der uns erschaffen hat und von dem die Schrift sagt, dass er uns mehr liebt als alles und der sieht, dass wir uns unglücklich machen? Ist doch klar. Wir erhoffen, dass er an unserer Seite ist und dass er einen Plan hat, wie es jetzt weitergehen soll, wenigstens er, wenn wir schon nicht. Also was wäre das für ein Vater im Himmel, der sich vom Elend seiner Kinder distanziert? John Stott, Theologe, schreibt, ich könnte niemals an Gott glauben, wenn das Kreuz nicht wäre. Wie kann man in dieser Welt des Schmerzes und Elends einen Gott anbeten, der immun ist gegen das Elend? Gott kommt in seinem Sohn Jesus, ohne alle Zeichen der Göttlichkeit. Das allein ist mit menschlicher Weisheit kaum nachzuvollziehen. Auch die Denker der Aufklärung in unserem Land, denen wir manches zu verdanken haben, haben das an der Stelle aber so propagiert. Es kann keine Vermischung von diesseitiger und jenseitiger Welt geben. Gott außerhalb der erfahrbaren Welt, okay. Innerhalb, unmöglich. Aber in der Bibel heißt es, Gott kommt. Eine Idee von Gott kommt nicht. Ein göttlicher Geist, der den Kosmos durchweht, kommt nicht. Eine Gottesvorstellung, die so unbestimmt ist, dass alle Vorstellungen und Religionen in ihr Platz haben, kommt nicht. Jesus kommt. Nicht zu Besuch, nicht zur Audienz, sondern mitten ins Leben. Und er tut sogar noch mehr als das. Er tauscht mit uns den Platz. Weil er ein Gott der Liebe ist, tut er das. Und richtig, man kann das nicht beweisen. Man kann nicht beweisen, dass Jesus für uns gelitten hat. Man kann beweisen, dass es geschah, aber nicht den tieferen Sinn. Es gibt kein Naturgesetz, das diesen Tausch erklärt. Er ist schlicht von Gott verfügt. Es ist sein Plan, es ist sein Wille, dass das geht. Es ist sein Kraftfeld, das er aufbaut. Also das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes treten will. Das Wesen des Heils besteht darin, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Das kann keiner beweisen. Aber es kann jeder glauben. Und genau das ist es, was Gott wollte. Eine Tür für jeden. Menschliche Weisheit hat viel Gutes hervorgebracht. Nur in Bezug auf die Erkenntnis Gottes nützt sie nichts. Das ist die Lehre aus vielen Jahrtausenden Menschheitsgeschichte. Deshalb wählt Gott den anderen Weg. Dieser Plan ist nicht hochgeistig, wie es die Griechen aller Zeiten gerne gehabt hätten. Er ist auch nicht voller sichtbarer Wunder, wenn sie auch hier und da geschehen. Aber im Wesentlichen ist es ein Plan voller Liebe für seine Menschen, den jeder ergreifen kann, der seinen Stolz bereit ist abzulegen. Genau da hinein legt Gott seine Vergebung für alle. Und er sagt, wenn du willst, dann gilt das für dich. Auch hier kein Gießkannenprinzip, keine Vereinnahmung, sondern wenn du diesen Tausch akzeptierst, ganz persönlich, dann lässt Gott ihn wirksam werden. Wirklichkeit ist er längst, aber wirksam wird er durch dein Ja. In dieser Frage stehst du sehr persönlich vor ihm. Die kann auch kein anderer für dich beantworten. Kein Taufschein, keine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche oder Gemeinde, keine Eltern, keine Jugendgruppe. Niemand kann diese Antwort übernehmen. Jesus kam und nahm deinen Platz ein. Gott selber hat sich diesen Tausch ausgedacht und er trägt die Kosten allein. Das ist seine Art, Liebe zu zeigen. Und noch nie hat sich wahre Liebe einfach genommen, was sie wollte. Deshalb wartet er auf dein Ja. Eine Begebenheit werde ich wahrscheinlich nie vergessen, die sich in unserer Küche abspielte. Als unser jüngster Sohn, damals noch etwas jünger als heute, nach dem Zubettgehen wieder in die Küche kam, das geschieht gelegentlich. Bei Ihnen auch? Gut, also bei uns geschieht das gelegentlich und er kam in die Küche und steuerte schnurstracks die Speisekammer ein, worin er verschwand und mit einem kleinen Apfel wieder auftauchte. Und als ich mir das so anguckte, stellte ich fest, naja, der Apfel war schon ein paar Tage dort gelegen. Also der war schon etwas schrumpelig. Und ich habe zu ihm gesagt, ach Philemon, wir haben auch noch schöne Äpfel. Willst du einen schönen Apfel haben? Nein. Sag ich, wir haben aber auch noch einen, der ist schön glatt, ich gebe dir einen, der ist noch besser. Sage ich, willst du unbedingt den behalten, ja? Also er sprach noch nicht in ganzen Sätzen zu der Zeit. Da habe ich gesagt, warum möchtest du denn ausgerechnet den haben? Geholt habe. Sag ich, wie, weil du dir den geholt hast, deswegen möchtest du den unbedingt behalten, ja? Ja, sag ich, dann musst du den auch essen, ist gar keine Frage. Nimmt seinen Apfel und zieht ab. Und ich dachte, was für eine schöne kleine Predigt. Ist das nicht mit Gott ganz genauso? Er steht zu seinen Menschen eben, weil er sie sich geholt hat. Weil er sie geschaffen hat, lässt er sie nicht mehr los. Und manchmal sind wir nicht gerade die strahlende Blüte seines Gartens, sondern kommen auch etwas verschrumpelt daher. Und dann sagt er immer noch, geholt habe, weil ich mir die geholt habe und ich habe es mir was kosten lassen. Und das ist ein Gott, dem man gut sein Ja geben kann, finde ich. Und sagen kann, Herr, sei mir in deiner Liebe gnädig. Amen.
Die Band wird gleich noch etwas weiter spielen. Aber jetzt noch mal kurz die Erinnerung an die Fragen. Joachim, vielleicht erstmal die Frage an dich. Sind schon Fragen eingegangen?
Ja, wir haben 4 bis 5 Fragen.
Oh, das ist noch ausbaufähig.
Aber sag ich mal, zur Predigt haben wir erst eine Frage. Da können wir auch gerne noch ein bisschen nachlegen.
Danke für den Zwischenstand. Also wenn du jetzt noch eine Frage hast, dann hol dein Handy raus, tippst die Frage schnell ein und dann wird die Frage vielleicht nachher aufgegriffen werden. Wir können wahrscheinlich nicht alle Fragen besprechen, gerade wenn jetzt noch welche reinkommen. Henrik ist danach noch ein paar Minuten da, dann könnt ihr sie ihm vielleicht auch noch persönlich stellen. Also macht Gebrauch von dieser Möglichkeit, schickt eure Fragen weg und werdet sie los. Dann werden wir sehen, was nachher noch auf uns wartet.
Und wir laden euch ein, gemeinsam unseren Gott, der seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, anzubeten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.
Ich sehe das.